dass sich halt einfach Leute ja mit einem gefakten Avatar zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch melden oder im schlimmsten Fall so Impersonation für, ich weiß nicht, bei Banken, im Online-Banking oder sowas telefonisch machen. Also da gibt es tatsächlich großen Bedarf, da entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten beziehungsweise Modelle dafür zu entwickeln, die dann zum Beispiel Videostreams oder Bilder analysieren, um zu verstehen, ob das tatsächlich jetzt ein generiertes Bild ist oder ob sich da ein echter Mensch hinter verbirgt.
Herzlich willkommen beim Inside Talk März. Das ist unser monatlicher Deep Dive aus digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek und in den letzten Monaten habe ich ein sehr spannendes Beratungsunternehmen kennengelernt, welches unter anderem AI-Agenten plant und baut und betreibt. Und die Rede ist davon Reply. Das ist ein italienisches Unternehmen und das hat inzwischen, glaube ich, über 15.000 Mitarbeiter und Milliarden Umsatz. Das können mir gleich meine Gäste nochmal genauer erzählen. Und zu Gast habe ich gleich bei mir den Johannes Morzek, der ist Unit Manager bei Machine Learning Reply. Und wir haben René Schulte dabei, der ist der Head of 3D and AI Practices, ebenfalls bei Reply. Ich finde das Firmenkonstrukt von Reply wahnsinnig interessant. Das besteht aus Dutzenden Spezial-GmbHs. Und ich finde die Kombination aus Beratung und Umsetzung zu AI-Themen sehr interessant. Ich möchte von den beiden ihre Erfahrung mal abzapfen und mal gucken, was da alles so gebaut wurde. Anekdoten aus der Praxis aus den beiden herauskitzeln. Was und wo wird mit AI-Agenten vielleicht jetzt schon im Mittelstand irgendwie Wert generiert? Was wird da gerade gebaut? Wie führt man AI-Agenten erfolgreich ein? Und an welchen AI-Agenten-Themen sitzen die beiden gerade so? Das habe ich mir vorgenommen. Ich freue mich, dass du zuhören willst. Und jetzt begrüße ich meine beiden Gäste. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo, René.
Hi, danke.
Hallo.
Wie richtig waren jetzt meine Zahlen? Italienisch, 15.000 Mitarbeitende, Milliardenumsatz?
Naja, fast schon ganz nah dran. Wir haben mittlerweile 17.000 Mitarbeiter. Und Stammsitz ist immer noch Turin. Aber es sind halt wirklich weltweit vertreten in allen Kontinenten, wenn du so willst. Wir haben auch fast 1.000 Leute in den USA. Wir haben in Deutschland auch 2.000 oder 3.000 oder sowas. Und natürlich in Italien sehr viele. Wir haben jetzt aktuell die neuen Zahlen ausgegeben für 2025, den Jahresbericht. Und da wird 2,5 Milliarden Euro Umsatz berichtet, was eine kleine Steigerung zu dem Vorjahr ist, wo es 2,3 war. Von daher läuft gut und interessant ist halt, wie du schon sagtest, dieses Konstrukt vielleicht, wie das aufgesetzt ist. Es ist halt so, bei Reply, es gibt diese Holding, für die arbeite ich. Ich arbeite für unseren CTO faktisch in der Holding. Und die Holding hat mehrere Subfirmen, wenn du so willst, die aber 100% Eigentümerschaft der Holding sind. Und da gibt es spezialisierte Firmen, zum Beispiel für Machine Learning, wo der Johannes ist. Oder dann gibt es welche Cluster, die machen sie halt nur Microsoft-Technologien. Oder die Storm, die machen AWS, Amazon-Technologien und so weiter. Also es gibt verschiedenste Bereiche, vertikal wie horizontal spezialisiert, aber haben halt zentrale Entitäten, wie zum Beispiel das, was ich mache mit diesen Communities und diesen Practices da, im Endeffekt da bestimmte Dinge vorantreiben mit innovativen Thinktanks sozusagen.
Wir haben uns ja auf der Elevation Tour kennengelernt. Das ist so eine Tour von Vodafone durch 6 deutsche Städte. Dieses Jahr hieß es Reality Check, wo also geguckt wurde, was ist möglich zum Thema AI, was ist möglich zu Cloud-Themen bei der Cloud Journey. Und da hatte ich die Freude, eure Masterclass anzukündigen und ein bisschen zu moderieren. Und ich hatte, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, irgendwie die erste Session Ende letzten Jahres, da standen noch 14.000 Mitarbeitende oder 15.000 Mitarbeitende auf eurem Chart und jetzt sagst du 17.000. Kommen da wirklich gerade irgendwie pro Monat 400, 500, 600 Mitarbeitende dazu?
Nee, wir hatten eigentlich schon Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres hatten wir dann schon die 17.000 dastehen. Wir hatten vorher 16.000. Da hast du vielleicht irgendwas ein bisschen durcheinander oder das vor ein paar Jahren, aber das wächst halt konstant. Ja, aber das ist halt das Schöne auch, ne? Wir stellen auch gerade in dem aktuellen Umfeld, ja, wie man so hört, wir suchen halt immer auch nur Absolventinnen und Absolventen, ja. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, dass man die nächste Generation an die Sache ranführt, sozusagen.
Ja. Okay. Du bist Head of 3D and AI Practices und der Johannes ist als Unit Manager bei einer dieser Spezialfirmen zuständig. Johannes, beschreib mal irgendwie, was macht die Machine Learning Reply und was machst du da als Unit Manager?
Genau. Also die Machine Learning Replay, wie der Name das eigentlich schon unschwer erkennen lässt, beschäftigt sich ja mit den Themen Machine Learning, AI, Data im weitesten Sinne. Also was wir machen, ist eigentlich den kompletten Data- und AI-Lifecycle abzudecken. Das heißt, in der Regel setzen wir Projekte Ende zu Ende um und begleiten das Ganze dann auch mit Strategie und Projektmanagement. Und in meiner Rolle als Business Unit Manager führe ich eine Geschäftseinheit innerhalb der Company, habe da ungefähr 20 Spezialisten und Spezialistinnen bei mir drin. Genau, und das ist im Prinzip von Junior Consultants bis hin zu Managern, die alle irgendwo entweder Generalisten sind oder eben auch tief spezialisiert in einer Technologie im Bereich AI dann Projekte umsetzen.
Du selbst, glaube ich, bist Experte auch für OCR. Das sind irgendwie Themen, die du jahrelang gemacht hast. Ist das jetzt durch AI überflüssig oder war das eine super Vorbereitung, weil das viel mit Machine Learning zu tun hat? Wie viel OCR bestimmt noch deinen Alltag?
Also ist es tatsächlich weniger geworden, einfach was.
Und was heißt OCR? Entschuldigung.
Natürlich, ja, OCR ist ein Bereich in der Computer Vision, würde ich sagen. Es nennt sich Optical Character Recognition. Es ist nicht ausschließlich ein AI-Thema, sondern man kann das Ganze auch regelbasiert anwenden. Also zum Beispiel ganz zu Anfang, wenn man sich zum Beispiel so Taschenrechner oder Siebensegmentanzeigen nennt man das dann tatsächlich, die kann man regelbasiert auslesen. Das heißt, da braucht man gar kein KI-Modell für. Das haben wir ganz zu Anfang gemacht und dann so nach und nach mit der Entwicklung der Deep Learning-Modelle oder auch der Zugänglichkeit davon haben sich halt weitere Ansätze da hinaus kristallisiert, die wir dort anwenden konnten. Man hat zeitweise geglaubt, dass mit so Frameworks wie Tesseract oder auch ja jetzt natürlich den Foundation Models, dass das Thema OCR quasi gelöst ist. Allerdings gibt es immer Use Cases, die quasi sehr sensitiv auf Ausreißer reagieren. Und insofern kommt man teilweise noch nicht drumrum, auch nochmal so Custom-Modelle zu entwickeln. Also es gibt mittlerweile Approaches, die wirklich gut die 90%, die 95% abdecken. Allerdings in einigen Spezialfällen muss man dann noch mal Hand anlegen.
Was mir so Spaß gemacht hat bei euch beim Zuhören, war, dass ihr toll erklären konntet, dass es ungefähr zwei unterschiedliche Arten von AI-Agenten gibt. Und dann kann man auch noch innerhalb dieser AI-Agenten ungefähr sagen, das ist irgendwie ein ganz einfacher oder das ist irgendwie ein ganz fortgeschrittener. Könnt ihr uns dazu mal so kurz abholen? Wir können jetzt leider keine Slides sehen, aber welche zwei groben AI-Typen gibt es und welche Evolutionsstufen von AI-Agenten kann man so einteilen?
Ja, Johannes, willst du vielleicht dazu erzählen? Johannes, der hat so eine coole Nomenklatur mit den fünf Stufen, die five levels, wie bei den fünf Stufen der Autonomie beim autonomen Fahren.
Genau, also es gibt das sogenannte Agentic Maturity Model und das beschreibt quasi die Autonomie oder die Stufen der Autonomie von solchen Agentensystemen. Und da hat man in der Regel auf der Stufe 0 eben diese ganz simplen Chatbots, die in der Regel auf ja vorgefertigte Q&A-Paare reagieren können. Also wenn man sich vorstellt, auf einer Unternehmenswebseite mal nach Öffnungszeiten oder einfachen Produktfragen nachzufragen, da steckt allerdings noch keine wirkliche Intelligenz dahinter. Und der nächste Schritt ist dann quasi, dass eine KI oder ein solcher Agent auf bestimmte Datenquellen Zugriff hat und diese dann in natürlicher Sprache abfragbar macht. Das heißt, ich kann ihn wie einen Menschen befragen und mit einer speziellen Technologie wird dann nach Ähnlichkeiten in dieser Datenbank gesucht und es werden die relevanten Textbausteine oder relevanten Einträge aus der Datenbank extrahiert und dann wieder mithilfe eines LLMs quasi in eine natürlichsprachige Antwort dann auch umgewandelt. Und das Ganze ja, fühlt sich dann sehr viel natürlicher an. Danach geht es schon in die einfache Orchestrierung. Das heißt, man kann einem Agenten eine kleine Aufgabe innerhalb eines Themengebietes, sag ich mal, geben. Und diese kann er dann quasi selbstständig abarbeiten. Und was danach kommt, die nächsten Level, sind dann eigentlich nur noch Schritte im Sinne von, wie viele weitere Bereiche kann der Agent abdecken? Und ab welchem Zeitpunkt lohnt es sich dann, mehrere Agenten einzusetzen, die miteinander ja wie in einem Team aus echten Experten zusammenarbeiten, um eben autonom komplexe Aufgaben abzuarbeiten.
Das heißt, so ein bisschen Stufe 1 wäre, ich habe im Firmennetzwerk einen Chatbot, den kann ich fragen, haben wir Firmenräder-Angebote für Mitarbeitende? Und dann sagt er mir irgendwie, ja, nein, ja, hier sind die Infos. Das wäre sozusagen Stufe 1. Und Stufe 2 wäre dann vielleicht, dass ich sage, ich möchte einen beantragen, was brauchst du von mir? Und der nimmt dann die Daten an und schreibt die in eine Datenbank, sodass im Grunde der ganze Anmeldeprozess über den Chatbot funktioniert. Das wäre wahrscheinlich dann Stufe 2, ne?
Ja, ist eigentlich eine ziemlich gutes Beispiel dafür.
Wenn wir in dem Beispiel bleiben, was wäre Stufe 3 denn, dass er selbstständig bestellt und koordiniert und so weiter und das Jobrad irgendwann bei mir ankommt, oder?
Ja, genau. Also wichtig ist dann einfach in den nächsten Stufen, wie viele, Parteien an dem ganzen Workflow beteiligt sind und wie das Handover zwischen den Prozessen stattfindet. Und da geht es dann wirklich am Schluss auch in eine komplexe Orchestrierung hinein, wo quasi ein Agent die gesamte Organisation übernimmt und einfach nur noch guckt, für welche Aufgabe, welche Schritte muss ich planen und wer ist dann der Expertenagent dafür, um die jeweilige Teilaufgabe abzuarbeiten, mir das Ergebnis zu liefern und das Ganze dann entsprechend weiterzureichen.
Die große Hauptkategorie davor, das waren diese zwei unterschiedliche. Es gibt einmal das, wovon wir jetzt gerade wahrscheinlich eher reden, sind Computer Use Agents. Ist das das richtige Wort?
Genau, wobei es da nochmal eine Spezialität gibt. Also ich sag mal, das, was ich gerade beschrieben habe, würde im besten Fall natürlich über Backend-Systeme und APIs laufen.
Mhm. Okay.
Ich glaube, der Computer Use Agent an sich benutzt ja eine grafische Oberfläche, aber vielleicht hat der René da nochmal ein Beispiel für.
Genau. Also der Johannes hat ja jetzt erstmal so ein bisschen die ganze Nomenklatur erklärt von den 5 Stufen sozusagen. Und jetzt, wenn du Computer Use Agent sagst, ist im Endeffekt ein bestimmter Agententyp, wenn du so willst, und weniger hat es was mit den Stufen zu tun. Du kannst im Endeffekt natürlich, sagen wir, ab Stufe 2, ab Stufe 3 vielleicht dann sowas einsetzen. Es können ja auch Multi-Agenten-Computer-Use-Agent-System sein, wo dann bestimmte Spezialisierungen gibt. Aber was ist überhaupt ein Computer-Use-Agent, ist vielleicht die Frage des Hörers und der Hörerin hier. Und zwar sind es Systeme, die einen Computer so bedienen können, wie sie ein Mensch bedienen würde. Und da gibt es auch schon Browser-Automation sozusagen, also wo ein Browser dann so bedient wird, wie sie ein Mensch bedienen würde. Das heißt, der Bildschirm wird ausgelesen, die Maus wird bewegt und dann werden Eingaben gemacht entsprechend. Und oder natürlich halt noch weiter fortgeschritten auf dem kompletten Betriebssystem sozusagen. Ja. Sag mal, ich habe auf meinem Mac oder auf meinem Windows läuft dann so ein System und ich kann dann einfach sagen, bestell mir mal Karten für das nächste Konzert von Hans Zimmer. Und dann sucht es mir irgendwelche Webseiten automatisiert raus, aber sucht das halt nicht nur raus, sondern öffnet dann richtig die Webseiten so, wie ich das machen würde und klickt sich dann dort durch, ja, so wie ein Mensch sich durchklickt. Wir haben da ein Beispiel gezeigt auch mit einem Duplettenbereinigungssystem, wo faktisch die Dubletten in einem CRM-System angezeigt werden und der Computer Use Agent macht dann eine automatische Bereinigung dessen, was halt vorher ein Mensch gemacht hat im Endeffekt. Bedeutet jetzt nicht, dass wir den Mensch ersetzen, den brauchen wir natürlich immer noch, denn der Computer Use Agent hat in dem Fall eine Accuracy von 93% und da muss natürlich auch noch die letzten 7% validiert werden und im Allgemeinen muss natürlich auch jemand noch seinen Kopf hinhalten, wenn das so ist, wenn dann doch mal eine falsche Dublette bereinigt ist, also das wird dann schon nochmal überprüft, aber das spart enorme Zeit und der Mitarbeiter kann jetzt natürlich sich mit ein paar interessanteren Dingen befassen. Also das ist so im Groben und Ganzen so ein Computer-Use-Agent. Im Endeffekt ist es, wie gesagt, ein System, was ein Computer so bedienen kann, wie es ein Mensch bedient. Und da ist natürlich enormes Potenzial, um faktisch jede ältere Applikation kann ich damit automatisieren. Ja, ich brauche faktisch nicht unbedingt eine Schnittstelle, sondern ich nutze ja die UI so wie ein Mensch als die Schnittstelle. Und der Unterschied ist, weil dann manche fragen, ja, wie ist denn das jetzt wie mit solchen UI-Automation-Systemen? Ja, da gibt es ja auch sowas, wo man dann faktisch Pfade festlegt, wo dann zum Beispiel eine Maus bewegt wird zur Koordinate XY, sag ich mal 250 und 305 oder so. Und dort wird dann ein Klick ausgeführt. Hier ist es halt so, bei dem Computer-Use-Agent, der wird halt nicht die Koordinate fest verdrahtet, sondern der wird das abstrakte Konzept dahinter gelernt sozusagen. Also was ist jetzt der Button Submit oder so weiter. Ne? Das wird dann verstanden und da ist es dann faktisch schon egal, ob der Button Submit jetzt rechts, links oder irgendwo ist. Und da sieht man halt auch die Power von so einem System, dass das wirklich adaptiv ist und sich dann entsprechend auch anpassen kann, wenn dann mal ein Update kommt von der Software oder sowas. Ja? Dass es halt immer noch die UI versteht und das halt mehr dieses abstrakte Denken, wie es halt auch ein Mensch hat, wenn er so eine UI benutzt. Ne? Du suchst ja dann auch nach den Informationen und gehst nicht explizit nach Pixelkoordinaten. Und das ist halt schon ein großer Benefit und natürlich, muss man ganz klar sagen, enormes Potenzial auch, was eine Transformation hier angeht im White-Collar-Bereich, also im Büroarbeit im Endeffekt.
Und du hast jetzt zum Beispiel Hans Zimmer Karten im Internet finden. Ihr arbeitet ja für Unternehmen, da gibt es wahrscheinlich irgendwie andere Use Cases, aber das ist wahrscheinlich auch genau die Stärke, dass viele Unternehmen sagen, ich habe hier Software, die hat keine API, da habe ich vielleicht irgendwie einen Sitz und das muss irgendwie an diesem Computer bedient werden und trotzdem könnt ihr dann dafür sagen, ja, wir können jetzt einen Computer-Use-Agenten dafür bauen, der sich so verhält, als würde er davor sitzen. Das war ja auch dieses Beispiel mit den Dubletten. Das ging halt nicht einfach, indem man dem System sagt, lösch alle Dubletten, sondern es war nur vorgesehen, dass das durch Benutzung von Maus, Tastatur und Bildschirm funktioniert. Und dafür habt ihr dann, glaube ich, den Agenten geschrieben. Ne?
Richtig, ganz genau so ist das. Und der Clou ist halt, wie gesagt, dabei, dass wir schon eine gute Accuracy haben von 93% und da wurden nur 100 oder 200 Datensätze genommen, um das nochmal zu verbessern, ja. Und wenn man sich mal anschaut, was dieses Jahr noch so passieren wird, wir sind ja jetzt 2026 noch Q1, während der Aufnahme, es kann sein, wenn Sie das hören, ist es dann Q2 oder so, aber im Endeffekt werden wir die restlichen Monate des Jahres sehr, sehr viel Computer-Use-Agents sehen. Indizien sind zum Beispiel die neuesten Modelle von OpenAI, beispielsweise GPT-5.4, ist auch sehr gut in den Benchmarks. Da gibt es so Screenshot Pro und so ein paar andere Benchmarks, die direkt darauf ausgelegt sind. Ja, kann das System, das kann faktisch von dem Screenshot kann das System dann verstehen, was dahinter liegt, was die Funktionalität ist. Und die haben jetzt einen Benchmark erreicht mit GPT-5.4, der ist, da gibt's direkt in der, wenn man die API nutzt von OpenAI, GPT-5.4, direkt diesen Computer-Use-Agentenfall, faktisch direkt eine API schon mit drinne und die haben da aktuell den besten Benchmark und ja, ist vielleicht sogar besser als mancher Mensch, wie man bestimmte Systeme bedient, gerade wenn man sich solche hässlichen alten Applikationen anschaut, da ist natürlich auch schwierig, wie man die bedient und da kann dann vielleicht so ein System auch helfen, ne?
Wie groß ist der Spread von den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, zwischen Unternehmen, die sagen, wir brauchen erstmal so einer, der unser Firmenwissen für unsere Mitarbeitenden irgendwie besser durchsuchbar oder nutzbar macht, versus Unternehmen, die sagen, wir wollen so eine multi-orchestrierende Agentenlösung haben. Was davon begegnet euch am häufigsten? Und habt ihr das Gefühl, dass es da eine Evolution gibt? Also, dass jedes Quartal die Anfragen aufwendiger werden?
Ich glaube, also es korreliert ein bisschen mit der Unternehmensgröße tatsächlich auch. Also ich habe das Gefühl, dass das große Konzerne schon etwas weiter in der generellen AI-Adoption sind und entsprechend dann auch direkt zu komplexen Workflows oder komplexen Orchestrierungen greifen möchten. Das Thema Wissensagent ist dennoch ein ziemlich großes, gerade für die KMUs, würde ich sagen. In vielen Fällen haben wir es allerdings auch so, dass wir Anfragen bekommen, wo es erstmal heißt, okay, wir wissen, dass wir was tun müssen und wir wollen gern was mit KI oder Agents zu tun haben und wir wissen einfach, wie wichtig das Thema jetzt wird. Allerdings haben wir noch gar keine Ahnung, wo wir da ansetzen können. Und da geht es dann natürlich erstmal daran herauszufinden, wo wären jetzt tatsächlich Ansätze und Geschäftsprozesse, die vielleicht als ersten Schritt mal geeignet wären, zu automatisieren oder mal einen Agenten darauf loszulassen. Ich denke, das muss man dann tatsächlich erstmal ein bisschen von einer gewissen Entfernung betrachten, um halt zu gucken, was macht denn tatsächlich Sinn? Denn einfach drauf loszuprogrammieren ist vielleicht intern in Ordnung. Wenn man sich allerdings direkt die Berater ins Haus holt, dann eventuell ein bisschen zu kostspielig.
Ihr habt, glaube ich, auch für Agenten Anfragen, die immer wieder auf euch zukommen, so fast fertige Baukastensysteme, ne? Also was sind so die häufigsten 5, 6, 7 Use Cases, die Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit als erstes umsetzen?
Genau, da gibt es bei uns, was sind ja die Pre-Built Pre-Built AI Apps nennen. Das sind halt, ja, das hast du ganz gut gesagt, ne? So Baukasten oder Templates oder Muster von sich wiederholenden Agententypen, wenn du so willst, die man halt häufig bei Kunden sehen. Und da haben wir halt im Endeffekt solche Templates gebaut, die diese dann, ja, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss, dass man dann die eigenen Daten des Unternehmens reinpackt und auch noch die Custom Instructions mit reinpackt, aber wie gesagt, nicht immer halt von vorne anfangen muss. Und da haben wir in verschiedensten Kategorien, zum Beispiel im Procurement-Bereich, gibt es dann den Contract Intelligence Agent oder den Purchasing Request Agent, der dann halt deine Einkäufe automatisiert im Endeffekt, ja, basierend natürlich auf existierenden Verträgen. Dann haben wir noch HR und ein Skill Center und weiß was ich, ganz viele verschiedenste Systeme da, die wiederholende Muster halt abdecken sozusagen, ne? Und gerade wenn wir über diese, was ich gerade sagte, ne, diese zum Beispiel so ein Purchasing Request Agent, ja, der dann zum Beispiel, kann der es auch sein, der redet dann mit einem anderen Agenten auf der Gegenseite, wenn du so willst. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, den wir vielleicht immer mehr sehen werden, ist dann basierend auf natürlich festgelegten Einschränkungen und festgelegten Randbedingungen, dass dann Agenten miteinander verhandeln und dann auch einen Vertrag abschließen. Ja, das wird kommen, denke ich, ganz gut, weil gerade Vertragswerk ist halt häufig auch wirklich ja sehr sehr dröge, sage ich mal, ne? Und wenn man das dann automatisieren kann, ist natürlich super. Und natürlich wird sich das dann im Endeffekt noch jemand angucken, ja, bevor das dann vielleicht rechtskräftig wird. Aber da geht schon echt viel, muss ich sagen, gerade in den Bereichen HR auch, da bestimmte Dinge zu analysieren. Aber ein anderer Bereich, den wir noch gar nicht so angefasst haben, vielleicht kommen wir noch später drauf, aber ist natürlich auch so diese Verkörperung von diesen Agenten. Ne? Man sagt im Englischen Embodied Agents, dass man im Bereich von physischer KI, sprich Robotik und Drohnen und andere Systeme, da natürlich auch solche Agentensysteme sehen wird. Das wird natürlich noch ein bisschen länger dauern, aber kommt vielleicht ein bisschen vom Thema ab jetzt. Aber
diese Embodied Agents sind zum Beispiel diese Roboter, die ich dann sehe, die jetzt beeindruckend irgendwelche Kung-Fu Dinge machen, überwiegend irgendwie aus China oder sowas, aber wo man natürlich auch sagen kann, die kann man auch wieder programmieren, kann den Aufgaben geben, die sie dann einigermaßen autonom irgendwie abarbeiten. Ich glaube, da möchte ich nämlich, habe ich auch einen Kollegen von euch kennengelernt, den Jordi Spranger, und der kommt, glaube ich, in einigen Wochen oder Monaten mal zu uns und erzählt dann aus dieser Roboter-Agentenwelt mal. Ich würde gerne noch verstehen, also die Leute, die zuhören, überlegen vielleicht auch selbst, bin ich gut aufgestellt, schnappe ich hier irgendwie Ideen auf von Dingen, die ich irgendwie machen muss. Wo entsteht der größte Wert? Muss ich als Unternehmen mir selbst überlegen, das sind Dinge, zu denen ich Agenten bauen möchte und dann kann ich eure Expertise nutzen, das auch wirklich zu bauen und zu betreiben? Oder sagst du eigentlich, ist irgendwie auch ein großer Mehrwert, dass ihr in Unternehmen kommt, mal eine Woche zuguckt, wie die so arbeiten und dann sagt, an diesen 5 Stellen können wir uns vorstellen, dass wir mit Agenten irgendwie euer Geschäft beschleunigen.
Ja, also ist halt beides, ne? Ganz klar. Logischerweise, wenn die Kunden jetzt schon ganz konkret Vorstellungen haben, dann können wir das natürlich umsetzen. Und der Punkt dabei ist, das dann sicher und wartbar umzusetzen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal, was das Vibe-Coding-Thema angeht, nochmal drauf einhergehen, warum das auch wichtig ist. Aber es ist natürlich auch der Fall, dass wir als beratendes Unternehmen dann reinkommen und entsprechende Vorschläge machen. Dann aber natürlich ganz wichtiger Aspekt mit den Domain-Expertinnen und Experten zusammenarbeiten, aus dem Unternehmen und das dann zu verstehen, ne, dass man nicht einfach top-down das macht, sondern wirklich alle involviert von Anfang an und dann nicht einfach irgendeinen Agenten vor die Nase setzt und dann sagt, hey, jetzt nutzt das mal, jetzt ist das fertig. Und dann gibt es dann natürlich auch die Befürchtungen von vielen, gerade in Deutschland immer viele Bedenkenträger, ja, gibt es dann natürlich immer viele Sorgen, würde ich jetzt ersetzt damit? Und dann, es gibt auch Fälle, wo, also jetzt nicht bei uns, von denen ich berichte, ne, aber man hat es gelesen, in den News, es sind natürlich die Nerd-News, ja, die normalen News bringen das natürlich nicht, aber dass dann zum Beispiel auch Sabotagen passieren, ja, dass dann manche Mitarbeitende im Endeffekt dann die Systeme sabotieren von der Seite, weil sie halt Sorge haben, dass sie damit ersetzt werden und sich denken, da noch ein bisschen Vorsprung zu verschaffen. Also gibt's halt alles. Ich will sagen damit, der kulturelle, die Technik ist alles machbar, ja, aber der Knackpunkt ist einfach die Kultur, die Unternehmenskultur, die Leute mitzunehmen, auch auf dem Weg hin auf dem wir uns bewegen. Und das ist dieses Jahr entscheidend. Ja, wir kommen faktisch von Chatbots, mit denen wir eine Konversation führen, hin zu Agentensystemen, denen wir eine Aufgabe geben und die dann autonom diese Aufgabe lösen. Und da ist der Wandel faktisch für die Mitarbeitenden von der Knowledge Work zur Judgment Work, also von der Wissensarbeit zu der Entscheidungsarbeit. Ja, und das ist halt wichtig, dass man diesen Punkt halt versteht. Denn ich habe über viele Jahrzehnte haben die Leute faktisch Berichte gelesen, analysiert und dann neue Berichte geschrieben beispielsweise und Analysen erstellt. Und das kann man sich natürlich jetzt vereinfachen, indem man solche Sprachmodelle nutzt oder am besten einen Agenten, der spezialisiert ist auf deinen Anwendungsfall, der dann autonom solche Aufgaben über Minuten, Stunden, vielleicht sogar Tage ausführt und dann richtig gutes Wissen zur Verfügung stellt. Aber du musst es noch prüfen. Ja? Du entscheidest immer noch, ob das gut ist. Vielleicht musst du noch ein paar Iterationen machen. Aber jeder wird so ein kleiner Agentenboss sozusagen. Und das ist der Wandel, den die Leute halt auch mitmachen müssen.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich fand es ganz, ganz spannend, dass du gesagt hast, der Wechsel von Knowledge Work zu Judgment Work. Wir haben in sehr vielen, also nicht nur, aber vor allen Dingen auch in produzierenden Unternehmen die Tatsache, dass wir unglaublich spezialisierte Mitarbeiter haben, die seit Jahren in dem Unternehmen sind und quasi ja die Wissensträger für die gesamte Produktion sind. Und wir hatten es in vielen Fällen, zum Beispiel im Bereich Computer Vision und Produktionsüberwachung, sage ich jetzt mal, dass es erstmal daran ging, mit den Leuten zu sprechen und zu verstehen und aus deren Erfahrung zu lernen, was sind denn jetzt tatsächlich die Geschäftsprozesse und was ist tatsächlich wichtig dafür, dass die KI vernünftig arbeiten kann? Und dieser Wissenstransfer, der muss erstmal stattfinden. Und gerade wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt in den nächsten Jahren einfach sehr, sehr viele, die bald in Rente gehen werden, die allerdings super ausgebildet sind und entsprechend die gesamte Knowledge des Unternehmens quasi in sich tragen. Und das muss irgendwohin weitergegeben werden. Und das ist eine sehr starke Herausforderung für die Unternehmen. Zum einen natürlich, also Fachkräftemangel und so weiter, also das an neue Mitarbeiter weiterzugeben, aber auch das irgendwie zu verpacken in eine Art und Weise, sodass später in Zukunft eine KI auch etwas damit anfangen kann.
Gibt es viele Unternehmen, die euch, also ihr habt ja erwähnt, dass zum Beispiel das ChatGPT 5.4er Modell sehr gut für agentische Arbeit gebaut ist. Ist jetzt aber die Herausforderung, dass eure Kunden sagen, schön und gut, aber eigentlich will ich, dass das alles nur auf einem lokalen Modell läuft, damit auf gar keinen Fall irgendwelche Daten an amerikanische Firmen abfließen, selbst wenn da irgendwie geschrieben steht, dass die sicher sind. Ist das auch nochmal eine Komplexität, die dazukommt, dass ihr mit diesen Frontier-Modellen gar nicht überall arbeiten könnt, sondern eher Lösungen finden müsst, das über selbstbetriebene Server zu steuern?
Ist tatsächlich, also es kommt vor, gerade auch jetzt Stichwort Industriespionage, dass man wirklich sagt, okay, wir dürfen tatsächlich nicht auf die regulären Cloud-Anbieter zurückgreifen oder auf diese Frontier-Modelle. Allerdings sehen wir eigentlich, dass gerade in den letzten Monaten die Open-Source-Modelle stark aufgeholt haben und tatsächlich auch im Bereich Agent-Use, also jetzt zum Beispiel Chimica 2 zum Beispiel ist ein super Modell, was wirklich Top-Benchmarks hat oder erreicht hat und entsprechend auch zum Beispiel jetzt mit OpenClaw sehr gut benutzt werden kann. Und ja, also ich denke, da hat Open-Source wirklich aufgeholt und es ist mittlerweile sehr gut auch möglich, das Ganze lokal laufen zu lassen.
Ja, also vielleicht nochmal dazu einhaken. Absolut, also es gibt viele, ja, man sagt Open Models oder Small Language Models. Kimi hat er genannt, dann noch QWEN ist auch sehr gut. Google hat Gemma und Microsoft hat auch ein sehr gutes, erst wieder eine neue Version veröffentlicht, das heißt Phi. Also wie das griechische Buchstabe Phi, ne? Ist immer interessant, wenn du mit den Amerikanern dann redest, dann sagen die immer Phi, you know, so, wow, we gotta use Microsoft Phi. Das ist natürlich Vieh, ja, muss man erstmal richtig aussprechen. Aber egal. Aber die Modelle sind schon sehr, sehr gut. Und der große Vorteil ist natürlich, dass du die lokal laufen lassen kannst, auch on-premise sozusagen. Wie der Johannes schon gesagt hat, das ist in regulierten Industrien natürlich sehr relevant. Wenn die dann sagen, okay, wir wollen absolut keine Cloud irgendwie involviert haben, obwohl es natürlich schon so der Fall ist, wenn ich jetzt auf eine, sagen wir mal, Microsoft Azure oder sowas nutze, ja, die Mitarbeitenden allein in der Security-Abteilung sind über 10.000 Leute, ja, die sich damit befassen, immer auch meine Server zu patchen und so weiter. Wenn ich das selber mache in meinem kleinen On-Premise, da bin ich immer ein bisschen hinterher. Ne, da habe ich nie die aktuellsten Patches drin und so weiter. Was super relevant ist, denn natürlich nutzen auch die Bad Actors die neue generative KI, und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, da entsprechende Lücken zu finden. Ihr habt vielleicht auch in den News gelesen, ich glaube, mit Firefox war das, da haben sie mit dem Anthropic-Tool da, mit dem Claude, im Endeffekt den ganzen Quellcode von Firefox durchsuchen lassen, und er hat, glaube ich, über 100 Bugs gefunden, und ich glaube, ein Drittel davon sind Security-relevant gewesen. Also das ist halt auch das, ne? Ich kann natürlich auch die generative KI für solche Zwecke nutzen, deswegen ist es auch wichtig, dass ich da entsprechend in die Sicherheit investiere. Und das ist vielleicht auch mein Appell an der Sache, vielleicht nochmal zu sagen, ich kann natürlich mit viel schon selber machen, was auch gut ist. Jeder sollte das machen, unbedingt ausprobieren. Claude Code, Codex, OpenAI, GitHub Copilot und ich glaube AWS, habe ich jetzt den Namen vergessen. Die haben alle irgendwelche Coding-Tools und die dann faktisch beim Entwickeln über KI dann Funktionen zur Verfügung stellen, oder ich gebe einen Agenten Aufgabe, der entwickelt mir das dann. Können wir auch im Detail nochmal alles besprechen. Der Punkt ist aber dabei ist, mit dem Vibe-Coding, was es halt auch gibt, ne, wo ich im Endeffekt einfach nur einen Prompt gebe und dann kommt eine Software raus und ich gucke mir den Code gar nicht an, ich interessiere mich überhaupt nicht für den Code. Da kommt natürlich auch viel Mist bei raus, häufig auch nicht besonders optimiert, also da werden auch viel Ressourcen verschwendet. Und natürlich, ich habe heute früh erst in den News gelesen, die haben festgestellt, dass in 73% des Codes, also das wird dann als PRs, Pull-Request sozusagen in ein Projekt submitted, ne, wenn dann so eine AI so einen Code submitten möchte, 73% haben Security-Probleme. So, und das ist natürlich schon so eine Sache, wo ich sage, super cool, Vibe-Coding unbedingt ausprobieren für Prototypen, aber wenn ich was in Produktion bringen möchte, dann vielleicht doch lieber mit Experten zusammenarbeiten, die dann entsprechend natürlich auch das Know-how haben, was Security angeht und auch was Wartbarkeit angeht, ja, die Maintenance dessen. Und natürlich nutzen Expertinnen und Experten auch Agentic Coding entsprechend, aber die benutzen das halt vielleicht ein bisschen anders und sind halt immer noch im Code sozusagen und verstehen auch, was da passiert.
Ich glaube, Anthropic hat im Februar eine Studie veröffentlicht, da haben sie mal 1 Million Calls, Agentic Calls an ihrer API ausgewertet, aus welchen Bereichen die kamen. Und da ist auch jeder zweite Call ist zum Thema Software Engineering, also zum Code schreiben irgendwie benutzt worden. Und die zweitgrößte Kategorie nach diesen 50% ist dann Backoffice Automation mit 10%, also wo es dann irgendwie darum geht, Belege zu sortieren oder Rechnungen zu erkennen und so weiter. Und dann geht es auch noch so in sehr operative Themen, 5% Copywriting oder 3% Cybersecurity, so, aber dann wird schon sehr klein. Das heißt, momentan ist wahnsinnig viel von diesen agentischen API-Calls geht darin, Software zu schreiben. Und das ist ja auch irgendwie das, was irgendwie viele ausprobieren und wo viele ja die ersten Kontakte so richtig mit Agenten haben, wo man sagt, bitte bau mir das, und dann läuft der Agent los und baut das mit Hilfe von AI-Modellen. Wenn ihr mal in eure Erfahrung guckt mit den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, was sind 3 Tugenden, die euch verraten, dass ein Unternehmen es gut hinbekommen wird, AI-Agenten einzubauen und auch zu benutzen? Und was sind so 3 Tugenden, bei denen ihr sagt, oder nicht Tugenden, was ist das Gegenteil von Tugend? Na, ihr wisst schon, also 3 Angewohnheiten eines Unternehmens, bei denen man das Gefühl hat, oh, da merke ich schon, die werden große Probleme haben, von ihrer normalen Arbeit immer mehr mit AI-Tools zu arbeiten. Kann man das so sagen?
Ja, also ich kann vielleicht mal anfangen. Vielleicht, der Johannes hat bestimmt noch mehr interessante Punkte. Aber was natürlich ganz klar ist, eine Tugend ist natürlich erstmal eine gute Datenhygiene sozusagen. Also der erste ist vielleicht erstmal die Daten zugreifbar haben in vernünftiger Art und Weise, was bedeutet, ich habe erstmal alles digitalisiert und zweitens, ich habe das in einem Data Lake oder irgendeinem Data Storage, mit dem man vernünftig arbeiten kann. Wie gesagt, in der Regel in der Cloud, ne, kann natürlich aber auch on-premise sein. Das ist ganz wichtig, das ist der erste Punkt, ne, also unnötige Daten. Datensätze sind vorhanden im Endeffekt. Zweiter Punkt ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, nicht unbedingt die Getriebenen, sondern die selber Initiative ergreifen wollen, ja. Dass man sagt, okay, ich will jetzt was verändern. Also einfach diese Innovationswille sozusagen, ja, wenn man es vielleicht so ausdrücken kann, dass er da ist, dass man das unbedingt machen möchte. Und drittens ist natürlich Budget. Und ich kann dir natürlich dazu die ganzen gegenteiligen Dinge merken, weil es gibt natürlich auch manchmal Leute.
Das Gegenteil von Tugend ist Laster, ist mir wieder eingefallen.
Ein Laster, genau. Ein Laster ist zum Beispiel, hey, wir wollen jetzt AI nutzen, aber hier, ich habe jetzt hier aktuell meine ganzen Kundenreports, die sehen halt so aus, ja. Also alles Papier habe ich gerade hochgehalten. Das ist natürlich ganz schwierig dann, das muss man erstmal digitalisieren. Und natürlich gibt es auch Kunden, die haben natürlich, oder Leute, die zu uns kommen, vielleicht Kunde werden wollen, die natürlich dann enormes, riesige, komplette Transformation ihrer Firma machen wollen, mit Agenten und so weiter und so fort. Aber dann halt, weiß ich, kein Budget haben oder so, gibt's halt auch, ne. Aber für die lässt sich auch was finden. Ist immer so, es kommt immer drauf an, man kann es skalieren von klein bis groß. Den Punkt, den ich nur machen will, ist halt einfach ohne ordentliche Datenhygiene, ohne ordentliche Datenpflege, dann kann man das eh gar nicht angehen, ja.
Und was sind drei Laster, Johannes? Kennst du da Dinge, wo du sagst, wenn du mit dem Kunden zusammenarbeitest, weißt du gleich, das macht die Sache eher schwieriger als einfacher?
Ja, also ich denke, was es schwierig macht, ist, wenn man quasi in die AI-Adoption reingehen möchte, weil es alle anderen machen, man aber selber noch gar keine Ahnung hat, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Also klar, wir haben dieses FOMO, Fear of Missing Out, wo es jetzt heißt, wir müssen jetzt unbedingt mal bei uns Copilot oder ChatGPT im Unternehmen nutzen oder natürlich auch direkt Agenten im besten Fall. Allerdings, das Ganze kommt dann top-down und eigentlich weiß niemand, was man damit jetzt genau erreichen will. Wenn dahinter kein Business Case ist und man dann im schlimmsten Fall wirklich hohe Beträge an Geld investiert und am Ende hat man eine tolle Automation, die allerdings sich gar nicht rechnet, dann gibt's am Ende lange Gesichter und niemand ist zufrieden. Das sollte man sich vorher überlegen. Natürlich helfen wir auch gerade in solchen Punkten, dass wir halt gemeinsam auch so eine Discovery, sage ich mal, machen, um halt Use Cases zu identifizieren, wo es tatsächlich Sinn macht, dahin zu gehen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da halt nicht blind reingeht, sondern einen Plan vorher hat, bevor man quasi den Scheck schreibt. Ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Sprachmodellen, zu den kleinen Sprachmodellen oder den spezialisierten Modellen, weil ich denke, da gibt's auch eine große Möglichkeit für deutsche Unternehmen auch, ja. Und zwar haben wir ja vorhin über die offenen Modelle geredet, ja, die werden immer Open Source Modelle genannt. Nur wirklich wenige davon sind wahre Open Source Modelle, wo dann halt auch der Trainingscode und der Code des Modells ist meistens nicht so riesig viel. Manchmal steckt da natürlich schon ein bisschen was drin. Wenn das veröffentlicht wird, denn die meisten sogenannten offenen Modelle, was die veröffentlichen, ist einfach nur die trainierten Gewichte sozusagen, also das fertig trainierte Modell. Ein wirklich Open Source Modell, würde ich sagen, ist das zum Beispiel von Paul Allen Institute. Molmo heißt es, glaube ich, nicht quoten, nochmal nachschauen, aber Paul Allen Institut macht das. Die veröffentlichen Trainingscode, Trainingsdaten komplett von vorne bis hinten. Also du kannst das komplette Experiment selber nochmal nachvollziehen. Das ist dann wahrlich Open Source. Aber die Modelle sind natürlich auch super gut. Gibt's eine ganze Reihe von, die man wirklich für viele agentische Use Cases nutzen kann. Wenn man jetzt sagt, ich anstatt jetzt ein großes Frontier-Modell, eine GPT-5.4 oder eine Claude 4.6 Opus mit Thinking zu nehmen, nehme ich halt lieber ein paar kleinere Modelle, zum Beispiel die offenen Modelle, und verteile die dann auf mehrere Schultern, auf verschiedene Agenten, die dann halt spezialisiertes Wissen haben, und nutze diese dann. Kann ja auch wie so eine Art Peer-Review implementieren oder ein Judging, ne, dass ich verschiedene Agenten habe. Die einen produzieren das Wissen, die anderen validieren das, bewerten das mit verschiedenen Personalitäten sozusagen und können dann entsprechend das Ergebnis auch verbessern. Und ich brauche vielleicht gar nicht das große, fette Modell, sondern kann mehrere kleinere Modelle nutzen. Muss man sich, wie gesagt, immer angucken, ausprobieren. Es ändert sich halt auch jeden Tag kommen neue Modelle, neue Updates. Da muss man wirklich dranbleiben und immer ein paar Sachen ausprobieren. Den Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte, ist Mistral beispielsweise. Mistral hat jetzt dieses Frontier-Programm veröffentlicht und wir bei Reply sind auch dabei. Das ist, wir haben sogar dafür eine neue Firma gegründet. Logischerweise im Reply-Netzwerk nennt sich Sail Reply, also wie das Segel. Und da arbeiten wir aktuell an einem Projekt, das haben wir jetzt auch veröffentlicht. Und zwar, also es ist noch nicht fertig, aber wir haben es veröffentlicht, dass wir daran arbeiten. Und zwar arbeiten wir da mit der österreichischen Akademie der Wissenschaften zusammen. Und die haben den größten Schatz an altgriechischen Dokumenten. Jetzt fragt man sich, wieso haben die in Wien die meisten altgriechischen Dokumente? Frag mich nicht, warum, aber es hat sicherlich irgendwas mit Indiana Jones Leuten zu tun, keine Ahnung. Wir arbeiten da faktisch mit der Akademie Wissenschaften und Mistral zusammen, um den Wissenschaftlern diesen Schatz, diesen altgriechischen Schatz nutzbar zu machen. Denn mit den aktuellen Modellen, mit den Sprachmodellen, die es aktuell gibt, die verstehen natürlich modernes Griechisch, Neugriechisch, ja. Aber wenn ich denen jetzt irgendwelche Dokumente gebe, Papyrus oder Steininschriften, da fehlen ja häufig irgendwelche Teile davon, dann halluzinieren die immer neues Griechisch dazu, ja, modernes Griechisch, weil die kein Altgriechisch wissen. Und es ist aber so nah an dem neuen Griechisch, dass sie dann immer halluzinieren dazu. Deswegen bauen wir zusammen mit Mistral ein komplett eigenes Modell. Also es ist kein Rack, kein Feintuning, sondern es wird von Grund auf ein Modell trainiert, ein Sprachmodell mit Altgriechisch. Und der Clou ist dann, die Wissenschaftler können dann 90% der Daten, die sie jetzt nicht nutzen können, nutzbar machen. Plus, und das ist der eigentliche Clou dabei, es gibt noch ein zweites Modell, was wir mitentwickeln, ist für OCR, für Optical Character Recognition, wie wir gelernt haben, was dann im Endeffekt solche Papyrus oder solche Steininschriften, wo dann halt ein paar Stückchen immer mal fehlen, perfekt rekonstruieren kann und nicht halt immer irgendwie neues Griechisch hinzu halluzinieren, sondern auf dem Wissensschatz faktisch ansetzt. Und das ist jetzt mittlerweile bezahlbar. Vor 2-3 Jahren musste man schon viele Millionen Euro in der Tasche haben, um so ein Modell zu trainieren. Jetzt, wenn ich das, natürlich werde ich jetzt kein fettes GPT-5.4 mir selbst trainieren, sondern schon ein spezialisiertes Modell auf einen ganz spezifischen Use Case. Da brauche ich auch nicht das Riesenmodell, sondern kann mit einem kleineren arbeiten. Und da können wir in den Bereich, wo sechsstellige Summen möglich machen, solche Modelle zu trainieren und ich dann im Endeffekt dann auch die eigene IP mit meinem eigenen Modell, mit dem eigenen Wissen in meinem Schatz habe sozusagen und das dann vielleicht auch lizenzieren kann. Ja. Und gerade deutsche Unternehmen im Mittelstand, wenn man sich überlegt, da sind ja Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar an wirklich wertvollen Daten, Logistikunternehmen, verschiedenste andere Unternehmen, ja, Lebensmittelbranche, was weiß ich. Also das könnte man alles in solche Modelle, diese Intelligenz da reingießen und diese Möglichkeiten bestehen. Und wie gesagt, wir haben da mit Mistral eine gute Partnerschaft und machen das aktiv mit einem der Top Frontier Model Labs in der Welt.
Das wird spannend werden, weil ja, glaube ich, auch die Red Sea Scrolls, also die älteste Version des Neuen Testaments, die ist ja auch in Altgriechisch. Das könnte mal interessant sein. Vielleicht steht in der Bibel ja was ganz anderes, als wir mal bisher erwartet haben. Du hattest auch erwähnt, irgendwie, dass zum Beispiel das Paul-Allen-Institut offene Modelle veröffentlicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat Nvidia diese Woche auch so ein Nemotron 3 Modell veröffentlicht, wo meiner Meinung nach irgendwas besonders war? Ich glaube auch, dass man da das gesamte Training irgendwie einsehen kann. Also vielleicht bringe ich es auch wieder durcheinander, aber ich hatte gerade diese Woche irgendwie gelesen, dass irgendein effizientes 30B oder 4B Modell rauskam, wo man auch das ganze Training nachvollziehen kann, wenn man dann will. Aber es ist wahrscheinlich genauso wie Open Source. Ist toll, dass Open Source ist, aber leider guckt natürlich auch nicht jeder rein und schaut sich dann, was da drin irgendwie zu finden ist.
Ja, und was siehst du denn in den trainierten Gewichten? Ja, siehst du ein paar Matrizen mit irgendwelchen Zahlen?
Ja. Es gibt so einen KI-Forscher, der heißt Gary Marcus und der hat gerade in den USA gesagt, er würde sich wünschen, dass es ein Gesetz gibt, dass AI-Agenten sich nicht als Mensch ausgeben dürfen. Also, dass sie nicht sagen, ich habe für dich nachgeschaut oder sowas und vor allen Dingen auch nicht irgendwie am Telefon sagen können, hallo, hier ist Peter, sondern dass man ganz strikt juristisch sagt, AI-Agenten dürfen immer nur als Roboter auftreten, aber niemals so wahrgenommen werden, als wären sie Menschen. Ist das ein Punkt, wo ihr durch eure Arbeit seht, ja, irgendwie, da ist schon wahnsinnig viel möglich und eigentlich wäre das eine gute Idee, da auch irgendwelche gesetzlichen Grundlagen zu schaffen? Oder ist das eher so ein kulturelles Thema, das jetzt noch nichts ist, was euch täglich in der Arbeit über den Weg läuft?
Also ich glaube, das beschränkt sich nicht nur auf AI-Agents, sondern auf den gesamten Bereich generative KI. Weil ich meine, das Thema Deepfakes oder dann auch Deepfake-Detection, Das gibt's ja schon etwas länger und das ist gerade auch im Bereich Straftaten mittlerweile schon recht häufig verortet, dass sich halt einfach Leute mit einem gefakten Avatar zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch melden. Das gibt es schon häufig oder im schlimmsten Fall so Impersonation für, ich weiß nicht, bei Banken im Online-Banking oder sowas telefonisch machen. Also das da gibt es tatsächlich großen Bedarf, da entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, beziehungsweise Modelle dafür zu entwickeln, die dann zum Beispiel Videostreams oder Bilder analysieren, um zu verstehen, ob das tatsächlich jetzt ein generiertes Bild ist oder ob sich da ein echter Mensch hinter verbirgt. Dasselbe gilt für Voice, also für Stimmen. Und klar, wenn es jetzt darum geht, dass bestimmte Systeme miteinander interagieren, wird das Ganze auch auf AI-Agents übertragbar gemacht werden können.
Ihr hattet schon erwähnt, wir sind jetzt gerade im ersten Quartal 2026 und es wird dieses Jahr so wahnsinnig viel passieren. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr genau das passiert, was so die letzten Jahre immer vorhergesagt wurde, was AI uns irgendwie bringen kann. Und jetzt geht's gerade so richtig los, ganz brachial. Was sind so Agententypen oder Use Cases, an denen ihr gerade arbeitet oder die dieses Jahr ausgerollt werden, dass man nochmal so ein Gefühl dafür kriegt, wie weit da vielleicht auch schon die Planung ist, an der wirklich geschraubt wird?
Ich fange gleich mal kurz an und dann Johannes hat sicherlich auch noch ein paar Sachen. Aber Punkt ist natürlich, aktuell arbeiten wir, wie ich schon sagte, Computer Use Agent, du wirst mit Jury noch über die Humanoiden und überhaupt Embodied Agents reden. Das sparen wir uns vielleicht mal aus jetzt, aber ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch, und da müssen wir auch unbedingt drüber reden, ist dieses ganze Open-Claw-Thema. Ne? Open-Claw das war ich auch schon einen Monat her oder zwei Monate veröffentlicht wurden und entsprechend jetzt auch ja weiter verbreitet. Im Endeffekt diese 24/7 Agentic Loop, und ich weiß, Christoph, du hast auch aufgesetzt und hast es auch natürlich in der sicheren Sandbox, so wie wir das auch machen. Ich will bloß noch ein was erwähnen, weil du hast die GTC erwähnt und das war jetzt die Nvidia GTC. Und da war auch der Peter Steinberger, der Erfinder sozusagen von OpenClaw, mit da. Und Nvidia hat was vorgestellt, was sie NemoClaw nennen, was faktisch, und daran haben wir halt auch gearbeitet und haben jetzt natürlich das übernommen mit NemoClaw und gucken uns an, dass faktisch dieses OpenClaw in einer sicheren Umgebung bereitstellt, ja, in einem Enterprise Secure Environment sozusagen, wenn man es auf Englisch formulieren wollte. Und das hilft natürlich schon auch, die Probleme mit OpenClaw. Denn OpenClaw ist super, ist eine coole Sache, ja. Kann faktisch automatisieren. 24/7 läuft das Ding. Ich kann irgendwelche Aufgaben vergeben und das wird dann halt erledigt oder kann auch wiederkehrende Aufgaben durchführen lassen. Und richtig mächtig ist es ja wirklich, wenn ich das mit meinen Accounts verknüpfe und dort zum Beispiel Kalender pflegen lasse oder bestimmte Kommunikationswege automatisiere oder teilautomatisiere. Da wird es mächtig, da ist natürlich auch die Gefahr, ne, dass da irgendwelcher Mist passiert oder dass da ein Einfallstor ist. Gerade Prompt Injection ist immer so eine Sache, ja. Gerade die Leute, die dieses, was jetzt Meta gekauft hat, hier dieses Moldbook, ja, die da ihre OpenClaw-Agenten dort laufen lassen, das ist natürlich ein Einfallstor für Prompt Injection, ja. Wenn da irgendjemand einen coolen Prompt sich ausdenkt und dann macht er eine Prompt Injection, zack, ist er auf deiner Maschine, ja. Also das kann halt auch passieren. Und deswegen muss man das in dem sicheren Kontext machen. Und dieses NemoClaw soll das zur Verfügung stellen. Und daran arbeiten wir halt auch natürlich, um diese 24/7 hyper-personalized agents, always on hyper-personalized agents, so nenne ich das, um es ein bisschen allgemeiner zu formulieren, dass man die in dem sicheren Enterprise-Kontext auch laufen lassen kann, um den Nutzen in einem ja sicheren und wartbaren Enterprise-Kontext zur Verfügung zu stellen.
Dieses Prompt Injection ist ja wirklich eine wahre Hydra. Ich dachte, man ist irgendwie einigermaßen sicher, wenn ich sozusagen den Incoming Stream an Prompts vielleicht irgendwie versucht zu scoren, ob da vielleicht ein Injection dabei ist. Aber teilweise kann man mit dem RAG, also mit dem jetzt such mal Informationen für mich, da kann man auch wieder Prompts unterbringen, dass man gesagt, oh, geh doch mal auf meine Homepage, ob du da was findest. Und dann kann man in diesem Dokument auf der Homepage Prompt Injection betreiben. Oder man kann sogar einfach Prompt Injection betreiben, indem man seine Dokumente einfach ins Internet schmeißt und sagt, irgendein Bot wird schon irgendwann auffressen. Und mit Glück schaffe ich es dadurch, meine manipulierten Informationen in dieses Gesamt-Learning mit irgendwie reinzubringen. Also das ist wirklich unangenehm, gerade wenn ich sage, mit wichtigen Kundendaten, Firmendaten, Intellectual Properties möchte ich hier mit Agenten arbeiten.
Und ich glaube, das geht sogar noch eine Stufe Darunter, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass das KI-System von McKinsey gehackt wurde. Und das lief nicht über eine Prompt-Injection, sondern über eine ganz klassische SQL-Injection, was halt noch viel, viel älter ist. Also selbst da
sind kannst du das, Thema. Ich habe immer nur die Überschriften gesehen. Hat das jemand von euch irgendwie einmal durchgelesen, was da, was heißt AI gehackt von McKinsey?
Also die hatten letztendlich kompletten Zugriff auf das interne Wissen von dieser AI. Und das sind natürlich dann Jahrzehnte an Best Practices, Kundendaten und so weiter. Also wirklich firmeninterner. Und das ist natürlich ja datenschutztechnisch eine Katastrophe.
Unfassbar. Und das, obwohl, ich glaube, McKinsey hatte 2024 mehr Umsatz mit dem Thema AI-Beratung als 2024 OpenAI-Umsatz mit AI hatte.
Ja, also schon ironisch.
Ja.
Aber was ich noch hinzufügen wollte zu den Nemo-Claw, das fand ich, war auch eine sehr interessante Entwicklung. Und ein Zitat ist mir da hängen geblieben von Jensen Huang, der quasi gesagt hat, dass es in Zukunft oder ab jetzt nicht mehr heißt oder nicht mehr die Frage ist an Unternehmen, was ist eure KI oder was ist eure Datenstrategie, sondern was ist eure Open-Claw-Strategie? Dass es quasi so prävalent wird, dass es jeder nutzen werden muss, einfach weil es, ja, weil es so wichtig wird für Unternehmen, eben diese Agents 24/7 zu benutzen. Allerdings auf deine Frage nochmal, ich glaube, was wir dieses Jahr auch sehen werden, ist quasi der Schritt von, ich benutze in meinem Unternehmen bereits LLMs. Das heißt, ich hab quasi den ersten Schritt getan und ich habe verstanden, dass es etwas ist, was mir sehr viel weiterhelfen kann. Aber wie kann ich nun den Schritt zu agentenbasierten Systemen herstellen? Das heißt, LLM-basierte Prozesse in agentbasierte Prozesse umwandeln. Dass ich nicht mehr als Mensch quasi
ja,
derjenige bin, der die Prompts schreibt, sondern das Ganze durch einen Agenten machen lässt.
Und wie mache ich das?
zum Beispiel durch OpenClaw, aber du musst vielleicht besser NemoClaw nehmen, um das Ganze etwas sicherer zu machen. Allerdings, ich würde sagen, es ist sehr, 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 also man muss höllisch aufpassen.
Total.
Das Ganze am besten irgendwo in der Sandbox laufen zu lassen und auf gar keinen Fall Root-Rechte auf einem produktiven System geben. Noch nicht.
Ja.
Wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
Ich mache auch viel mit LLMs und sage, wir recherchieren mal hier oder bereiten mal das vor oder prüfen mal irgendwie diesen Absatz oder so. Aber das dann in einen Agenten zu überführen, der das dann für mich macht, fällt mir auch immer noch schwer. Also es gibt wahrscheinlich auch viele Sachen, die ich ganz normal in meiner Büro-White-Collar-Tätigkeit mache, die ich vom Agenten machen könnte. Aber sich erstmal zu überlegen, wie spezifiziere ich das eigentlich, ist gar nicht so einfach.
Also das Interessante bei OpenClaw ist es ja einfach, dass man den Agenten einfach mal machen lässt und dann überrascht ist, wie viel tatsächlich dabei rumkommen kann. Allerdings geht es ja darum, wenn man jetzt wirklich Geschäftsprozesse tatsächlich automatisieren möchte, dass man eben die Leitplanken entsprechend aufstellt, sodass auch wirklich das passiert, was man sich darunter vorgestellt hat. Das heißt, man muss dem autonomen Agenten etwas Autonomie nehmen, um eben sicherzustellen, dass der Output auch tatsächlich so ist, wie man ihn sich wünschen würde. Ansonsten hat man halt eine Menge Überraschungen, was auch schön ist für manche Leute, aber kann natürlich auch eine Menge Chaos verursachen.
Wir hatten, ich weiß nicht, ob das vor dem Gespräch war oder am Anfang des Gesprächs, haben wir darüber gesprochen, AI hängt ganz stark an Compute, also an Strom, der irgendwie durch Chips fließt und dann am Ende sagt, das sind die Nullen und Einsen, die rauskommen. Und dann habt ihr gesagt, Mensch, die ASML-Chipfabrik kommt aus Holland und die Linsen für den Laser kommen von Zeiss und die Laser selbst kommen von der Firma Trumpf. Alles europäische Firmen, die dafür notwendig sind. Warum ist denn Europa nicht das gelobte Land für AI oder ist es das doch oder steht uns da irgendwie eine ganz tolle Zukunft bereit? Wie sehr ist Europa eigentlich an dieser ganzen Wertschöpfung, die da gerade passiert, durch das AI-Wachstum mit dabei, auch wenn wir noch keinen Agenten im Unternehmen haben?
Ja, das ist natürlich eine Frage. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Stunden? aber nee, um es vielleicht kurz zu machen, ein paar aktuelle Punkte so. also genau, da hatten wir ja im Vorgespräch drüber geredet, so dass wir uns in Europa vielleicht nicht immer so klein machen sollten, was das Ganze angeht. Denn natürlich produziert Nvidia die GPUs, natürlich produziert eine AMD oder eine Intel und so weiter, ja, die sind oder die anderen Firmen, die alle faktisch aktiv sind in dem Bereich, das sind alles keine europäischen Firmen. Aber der Punkt ist, die ganzen Grundlagensysteme, mit denen die gebaut werden, die Lithografiemaschinen von so einer ASML, die versuchen ja nur in China, versuchen ja so ähnliche Maschinen zu bauen und die kommen irgendwann vielleicht mal in 10 Jahren dahin, ja, zu der Qualität, zu der Größe, muss man ja auch sagen, dass das alles mit einer Skalierung funktioniert, dass ich eine Massenproduktion machen kann. Also diese Technologien gibt es halt schon noch hier. Und es gibt natürlich, ich bin ja aus Dresden, hört man vielleicht auch manchmal am Dialekt hier, bei uns wird jetzt auch jetzt wieder die Global Foundries hier erweitert. Ja, hier wird auch ESMC gebaut, also diese TSMC für Europa, ne, ESMC mit so ein Konglomerat, da ist TSMC mit dabei und noch ein paar andere. Und das bauen die auch hier, eine riesen Fab. Ich glaube, da gibt es auch, ich weiß gar nicht mal, wie viel Subventionen da wieder geflossen sind, aber Milliarden im Endeffekt, die da investiert werden. Und da kommen schon einige Chips hier gerade hier aus dem Elbe Valley sozusagen, ja, also nicht aus dem Silicon Valley. Und das wird noch zunehmen, ganz klar. Und wie gesagt, sollten wir uns da nicht kleiner machen. Und der einzigste Knackpunkt in Europa ist, wo wir einfach auch gerade in Deutschland schon auch Probleme haben, ist eine Energiekosten. Wir haben extrem hohe Energiekosten im Vergleich zur Welt. Und die Länder, die die geringsten Energiekosten haben, werden einfach das meiste AI-Potential haben, weil Token equals, also ne, Token entspricht im Prinzip Watt, wenn du so willst, ja. Also umso mehr Energie du zu, weil die GPUs irgendwann werden ja genügend zur Verfügung stellen. Irgendwann wird auch wieder genügend Speicher da sein. Das ist nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist mittelfristig einfach Energiebedarf, ja. Und da ist nun mal ein enormer Energiebedarf da und der muss gedeckt werden. Und da ist natürlich das Problem hier in Europa, dass wir einfach sehr hohe Energiekosten haben. Ich weiß auch nicht, ob wir die runterkriegen können. Ich denke eher, was wir machen müssten, ist wieder so eine Vorreiterrolle zu übernehmen in solchen Technologien, wie es eine ASML gemacht hat und andere Unternehmen. Diese Grundlagenforschung gibt es ja schon noch sehr stark hier bei uns auch. Ne? Und wie gesagt, wir sollten uns da auch in Europa nicht kleiner machen, als wir sind. Wieder ein lokales Beispiel hier aus Dresden, von der TU Dresden, Ausgründung, nennt sich Spinnaker, Spincloud mit Doppel-N, wie Neural Network, ja.
Das Segel, Spinnaker Segel.
Ja, weiß ich nicht, aber dieses Spin Cloud sozusagen heißt die Firma. Und die arbeiten mit Spiking Neural Networks. Das nennt sich Neuromorphic Computing, das ganze Fachgebiet. Und zwar werden da neue Chip-Technologien entwickelt, die im Endeffekt ein bisschen anders funktionieren als eine GPU. Also eine GPU, wenn du dort faktisch so ein KI-Modell laufen lässt, so ein neuronales Netz, ist im Endeffekt eine riesige Matrize, eine riesige Tabelle mit Zahlen. Und die musst du halt komplett befüllen in deiner GPU, in den Speichersachen laden und das musst du immer vorhalten. Und auch wenn du nur ein paar von den Parametern benutzt, muss das halt komplett alles mit Energie befeuert werden. Und diese Spiking Neural Networks, diese anderen Neuromorphic Chips sozusagen, die funktionieren halt im Endeffekt so, dass dann nur dort, wo ein Signal ist, wird faktisch Energie reingegeben. Ne? Und wenn die Energie ein gewisses Level erreicht hat, dann schießt die sozusagen und gibt das Signal weiter. Wie gesagt, würde ein bisschen zu weit führen. Aber wir arbeiten aktuell auch in einem von meinen Teams, wo wir mit Quanten und Neuromorphic Computing arbeiten, haben wir jetzt auch ein Experiment mal gemacht mit den Spinnaker, mit den Spincloud und haben da ein System, was eine Computer Vision macht. Johannes kennt es vielleicht, ne? Zur Detektion von Erdbeeren oder sowas in der Produktion, das Computer Vision System mit einer GPU, mit einem klassischen neuronalen Netz im Vergleich mit so einem Neuromorphic Chip. Und wie gesagt, es sind sehr frühe Versionen davon. Wir kommen auf die gleiche Qualität mit 75% weniger Energieverbrauch, ja. Und da müssen wir investieren als Europa. Da müssen Subventionen rein in solche Firmen, in sowas Potenzial, einfach die nächste Generation. Weil mit GPUs, das ist im Endeffekt auch eine riesige Energieverschwendung, muss man ganz klar sagen.
Ne? Das heißt, ich höre hohe Energiepreise als Innovationstreiber.
Vielleicht sogar, ja.
Ja, okay. Und mit dieser ganzen Tokens equals what heißt ja auch, mit einem immer größer werdenden Kontextfenster wird dann auch wieder irgendwie jede Abfrage natürlich mehr möglich, aber man schickt immer wieder den Kontext mit und der wird wieder neu verarbeitet. Eieiei. Toll. So, jetzt nochmal, was ist sozusagen NDA, habe ich jetzt unterschrieben. Was sind jetzt gerade die verrücktesten Agenten, an denen ihr beide gerade arbeitet?
Ja, also ich kann halt sagen, vielleicht schon an den Enterprise-Ready-Open-Claw-System sozusagen, um es mal allgemein zu formulieren.
Das hört sich cool an. Johannes, bist du damit an Bord oder hast du eigene Projekte, an denen du gerade baust?
Ich habe jetzt tatsächlich etwas auf dem Tisch, bereite ich einen kleinen POC vor, ganz interessant. Das ist quasi agentische Rechtschreibkorrektur. Das klingt jetzt vielleicht nicht so abgespaced.
Grammarly.
Es ist allerdings, tatsächlich steckt der Teufel da im Detail, weil man sehr häufig nämlich Text in Bildern embedded hat. Und das ist gar nicht so leicht zu lesen. Da kommt man wieder auf OCR-Modelle, die dann natürlich mit dem LLM kombiniert werden müssen. Und es gibt halt eine tolle Schnittstelle zwischen meinen beiden Lieblingsthemen.
Toll. Das heißt, Johannes löst Captchas und der René installiert OpenClaw. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gewährt habt in eure Arbeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es ein tolles Thema. Ich bin leidenschaftlicher Vibe-Coder, merke aber auch, dass ich da tonnenweise jeden Tag irgendwelche Tools mir ausdenke, die kein Mensch jemals irgendwie supporten, maintainen, updaten, patchen kann. Also die müssen immer auch in einer sehr kurzen Zeit irgendwie ein Value haben, damit es sich überhaupt Sinn macht, so ein Tool zu machen, weil im Jahr läuft das garantiert nicht mehr, wenn es einfach so weiterläuft auf meinem Server. Und ich sehe auch aus so vielen Unternehmen, die eigentlich total schlau und digital sind, dass viele maximal irgendwie sagen, ja, im Support haben wir jetzt irgendwie einen Agent aufgebaut oder wir haben jetzt irgendwie Produktfotos machen wir jetzt irgendwie automatisch mit AI und haben da so eine Agent-Kette irgendwie definiert, aber da ist auch noch viel zu leisten. Also wir sind immer noch wahnsinnig früh und ich fand erstmal gut, dass man sagt, egal wo es hingeht, selbst wenn ich noch keine gute Idee habe, die Daten bereinigen, verfügbar haben, gut aufgeräumt zu sein, dass wenn es irgendwie losgeht und man weiß, das ist der Case, den ich umsetzen möchte, dass ich diese ganze Grundlagenarbeit nicht mehr machen kann, das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit von euch von heute. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart, lieber Johannes Morzek, lieber René Schulte. Mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und wenn es spannende Neuigkeiten gibt und die Dinger live sind, über die ihr jetzt noch nicht reden dürft, dann müsst ihr unbedingt wiederkommen und davon erzählen. Danke euch.
Sehr gerne. Danke dir.
Danke dir, ja.
Euch zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten. Checkt unbedingt mal die LinkedIn-Profile der beiden aus. Teilweise habe ich mir auch schon mal erzählen lassen, dass so erste Agenten, die man irgendwie fürs Unternehmen umsetzen kann, die sind gar nicht so unbezahlbar und dafür vielleicht doch ein bisschen besser wartbar, als würde ich das Ganze mit Claude Code irgendwie selber probieren. Insofern macht schon Sinn, mal zu gucken, wie Reply das alles so macht. Wir hören uns spätestens nächsten Inside Talk wieder, aber natürlich gerne vorher. Wir kommen einmal die Woche am Montag raus mit der Folge Digitale VorreiterInnen und immer am letzten Freitag des Monats mit unserem Inside Talk, unserem Deep Dive sozusagen, so wie heute mit meinen beiden Gästen. Kommt hervorragend durch die Woche, durch den Monat und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe digitale Grüße von
Johannes,
René
und Christoph. Tschüss!